Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Sibylle Salewski. Seid herzlich willkommen. Bei uns dreht es sich heute um nichts als das
Ich. Ein Gespenst in der Maschine. Was ist das? So ein immaterielles Etwas, das denkt. Ein Res Cogitans. Das Ich ist nichts als der Pressesprecher des Gehirns. Die Einheit der Synthesis des Mannigfaltigen in der transzentalen Apperzeption. Kartesianisches Theater im Gehirn. Ein Container. Ich kann überlegen, was gestern war, was morgen war. Kann der Hund das auch, frage ich jetzt mal so nebenbei. Das Ich ist ein illusionäres Selbstkonzept. Nicht mehr und nicht weniger.
Ein illusionäres Selbstkonzept. Was mag das heißen? Vielleicht, dass, wenn wir Ich sagen, wir uns zwar einbilden zu wissen, worüber wir reden, in Wirklichkeit aber haben wir keine Ahnung, was mit Ich gemeint sein könnte. Das sind die Fragen, denen Hans-Werner Ingensiep heute bei uns im Hörsaal nachgeht. Ingensiep ist Philosoph und Biologe. Deswegen kann er etwas, was nur wenige der meist hochspezialisierten Wissenschaftler können: den Bogen spannen von den Höhen der deutschen Philosophie, von Immanuel Kant, bis hin zum Urwald-Orang-Utan. Genau das macht er heute hier bei uns. Hans-Werner Ingensieps Vortrag heißt Ich, Darwin, freier Affe. Da hört man schon im Titel, worum es geht. Fragen wie, wer bin ich? Bin ich ein Zufallsprodukt der Evolution? Ein Säugetier unter anderen, bestimmt von Naturgesetzen, die alles festlegen? Festlegen, warum ich Schokolade mag, wie tief ich schlafe, woran ich denke und warum ich mich entscheide, Kakao zu trinken und nicht Kamillentee. Klingt deprimierend? Nun, nicht so schnell. Ingensiep ist nämlich Optimist. Er glaubt, dass wir Geschöpfe der Natur sind, den Gesetzen der Evolution unterliegen, aber dennoch frei sind. Wie das gehen soll? Nun, das versucht Ingensiep jetzt in seinem Vortrag zu erklären. Er hat ihn in Potsdam gehalten, am Einstein-Forum, am 22. Februar 2014.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Ich, Darwin, freier Affe. Zunächst gleich ein paar methodische, philosophiehistorische Vorüberlegungen. Dann vier Ausgangspunkte für die biophilosophischen Überlegungen. Erstens das Ich in der Philosophie, sozusagen nicht wegzudenken, als Ausgangspunkt, auch historisch, über Ausgangspunkt für Erkenntnisquellen und Selbstkonzepte. Im Grunde schlagen wir einen großen Bogen von Erkenntnisquellen und Kategorien, auch im weitesten Sinne, bis hin zu Selbstkonzepten. Das ist der Ausdruck, in dem man heute eher über das Ich spricht. Zweitens möchte ich ein bisschen ausführlicher sprechen über zwei Worte, die auch oft benutzt werden, aus der darwinschen Perspektive, wenn man überhaupt sagen kann, dass es eine darwinsche Perspektive gibt, über Weiterentwicklung, besser gesagt über eine darwinistische Perspektive und Höherentwicklung der Organismen, dazu auch im Einzelnen mehr. Und dann durchzogen ist das Ganze vom Begriff der Freiheit, der heute, wie gesagt, auch in Frage gestellt wird. Freiheit als Handlungs-, als Willensfreiheit. Wir erscheinen als vollständig determinierte Wesen. Ich vertrete da eher eine etwas andere These, nämlich eine These, die die Plastizität versucht, mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann am Schluss reden wir über den Affen. Für die Intellektuellen unter Ihnen, oder sagen wir diejenigen, die jetzt sagen, mein Gott, muss man sich das jetzt auch noch anhören, möchte ich ein paar methodische Vorbemerkungen machen. Obwohl Kant durchaus diesen krassen Gegensatz zwischen Kausalität aus Freiheit und Kausalität aus Naturgesetzen aufgemacht hat, ist er doch bereit, quasi die menschlichen Handlungen zunächst mal so zu betrachten, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht, als ob sie frei wären, und dann quasi noch zu behaupten, dass sie nach allgemeinen Naturgesetzen bestimmt wären. Wobei bei ihm diese allgemeinen Gesetze jetzt auch teleologische sind. Die Geschichte, die sich mit der Erzählung dieser Erscheinung beschäftigt, so tief auch deren Ursachen verborgen sein mögen, zeige eine stetig fortgehende, obgleich langsame Entwicklung der ursprünglichen Anlagen. Also da greift er quasi schon auf die Natur zurück, Anlagen, die in der Natur gegeben seien. Er spricht in keiner Schrift so oft wie da von Keimen und so weiter in der Menschengattung sein, die sich dann entfalten. Und jetzt können wir das als Ausgangspunkt nehmen, doch zu fragen, was sind das für Keime im weitesten Sinne, die in diese Menschengattung hineingelegt worden sind. Für ihn ist es auch so, er guckt in die Listen, die Todeslisten ganz gerne, Geburt, Fortpflanzung und Sterben der Individuen. Selbst das geschieht nach beständigen Gesetzen. Letztlich, und das ist auch ein Stichwort, das ich aus dieser Schrift aufnehme, ist es ein Roman, den man hier erzählt, ein Roman zur Vorgeschichte der Freiheit, der also eigentlich die Keime anspricht, die in diese Menschheitsgattung gelegt sind. Zunächst ich. Was ist das? Aus der kartesianischen, dualistischen Perspektive ein res cogitans, so ein immaterielles Etwas, das denkt, als Gegensatz zu der ausgedehnten Körperwelt, das ist die klassische dualistische Konstellation, die wir seit dem 17. Jahrhundert kennen. Für Kant ist es die Einheit der Synthesis des Mannigfaltigen in der transzendentalen Apperzeption. Das klingt kompliziert, aber man kann es sich so vorstellen, das Ich ist ein Container, in dem Begriffe hineinkommen, die geordnet werden müssen und die aus diesem Fokus des Ich heraus nur immer wieder mit dem Ich verknüpft werden. Eine Synthese leistet jetzt in diesem Moment, jeder von Ihnen leistet sozusagen eine Synthese, das wäre jetzt die psychologische Interpretation. Für Kant ist es eine transzendentale Interpretation, das heißt, er versucht die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis überhaupt zu formulieren. Später vielleicht noch mehr zu, aber mehr möchte ich jetzt dazu auch nicht sagen. Jetzt kommen wir ins 20. Jahrhundert, da sieht das schon anders aus. Da ist das Ich plötzlich ein Gespenst in der Maschine, weil keiner mehr glaubt, dass es so etwas gibt wie immaterielle Entitäten, die denken. Oder es ist etwas, wie andere angelsächsische Philosophen sagen, kartesianisches Theater im Gehirn. Ich tue so, als ob das Ich da ist und da ist die Welt, aber beides ist ja im Kopf und irgendwie verbinde ich das miteinander und es spielt sozusagen beim Gehirn ein wunderbares kartesianisches Theater. Oder ein anderer Neurophilosoph, der sagt, das Ich ist ein illusionäres Selbstkonzept, nicht mehr und nicht weniger. Das ist genau genommen nach Wittgenstein nur ein weiteres Wort für etwas, das wir irgendwann mal erlernt haben und glauben, dass wir es sind. Oder, dass aus der Perspektive mancher Neurobiologen, das Ich oder das Bewusstsein ist nichts als der Pressesprecher des Gehirns. Das ist sozusagen das, was im Nachhinein bewertet und verkündet, was das Gehirn vorher schon entschieden hat. Das sind Überlegungen, die aus der neurobiologischen Perspektive angestellt werden. Das sind vielleicht sehr stark verkürzt, aber mehr möchte ich da jetzt noch nicht zu sagen, verschiedene Vorstellungen zum Ich. Will man das Ich aus der evolutionären Perspektive betrachten, sollte man folgende Bewusstseinsformen unterscheiden. Man kann einmal ganz naiv das Ich formulieren als eine Akteurquelle, ein Agent der Motion, also der Bewegung, der Emotion, des Gefühls und der Kognition, der Begriffe. Das wären unterschiedliche Bezugspunkte. Man kann auch das Ich als Akteursinstanz bezeichnen, die in der Lage ist, emotional zu reagieren. Einfache Emotionalität. Vielleicht denken Sie an Ihren Hund, an wen auch immer. Weiterhin kann man das Ich als Akteurinstanz bezeichnen, die in der Lage ist, sich emotional in andere Individuen hineinversetzen zu können. Das ist schon der nächste Sprung, dass man sozusagen noch weitergeht und in die Seele des anderen guckt oder meint, in die hineingucken zu können, in die Emotionen. Schließlich kann man das Ich als Akteurinstanz verstehen, die in der Lage ist, sich kognitiv, also in diesem Fall durch Begriffe, in andere Individuen hineinversetzen zu können. Nicht nur, wie der sich fühlt, sondern auch, was der denkt und so weiter, was das für ein Typ ist, eine Kategorie aufmachen und so weiter. Schließlich kann man das Ich als Akteurinstanz verstehen, die in der Lage ist, Planhandlungen kognitiv auf sich oder andere Individuen beziehen zu können. Also direkt auf etwas abzielen zu können, begriffliche Konzepte kognitiv formulieren zu können. So, und jetzt noch eine Steigerung, könnte man fast sagen, das Ich wäre so etwas wie eine erstpersonale Ich-Akteursinstanz, die raumzeitliche Prozesse kognitiv transzendieren kann, also überschreiten kann. Ich kann überlegen, was gestern war, was morgen war, kann der Hund das auch, frage ich jetzt mal so nebenbei, scheint ein Spezifikum zu sein von bestimmten Leuten, andere können das vielleicht nicht so gut, das nennt man dann sozusagen Retro- und Prospektiv. Transzendenz. Ich meine das jetzt nicht im Transzendieren, nicht im Sinne irgendeiner spirituellen Entität, sondern einfach als Überschreitung des Hier und Jetzt in raumzeitlicher Perspektive. All das, egal wie wir das Ich definieren, wie wir es formulieren, als welche Art von Akteur, wir müssen es beziehen auf eine bestimmte Einheit. Und diese Einheit nennen wir Organismus als zentrale, individuelle Instanz, als Referenzpunkt. Wir können nicht nur über ein freischwebendes Ich reden. Das bringt nichts. Das kann man natürlich machen. In der klassischen Metaphysik ist das gemacht worden, als immaterielle Substanz oder als Engel oder sonst irgendwas. Sondern entscheidend ist, dass es sich auf, in diesem Fall, Einheiten bezieht und die nennen wir Organismen. Dazu sage ich noch etwas mehr, wenn ich so ein bisschen Sie durch den Roman der Evolution geführt habe, wie ich es deuten würde. Aber bevor will ich Sie noch mal näher vertraut machen mit diesen aktuellen Ich-Problemen. Das ist der Hintergrund, von dem ich diesen Vortrag halte. Ich-Probleme und die Grundfrage, bin ich frei? Und der Versuch zur Grundlegung einer biologischen oder biophilosophischen Antwort. Zunächst mal muss man sich fragen, aus welcher Perspektive spreche ich über das Ich? Ich hatte vorhin gesagt, ich will über die Phänomene reden. Jetzt rede ich aber nicht über die Phänomene, jetzt rede ich so, wie Naturwissenschaftler reden würden. Und das ist die Gesetzesperspektive, die nomothetische Perspektive. Sie wollen das erklären. Also, Naturwissenschaft versucht, durch Naturgesetze zu erklären. Die Chemie, die Physik, die Biologie. Sie wollen quantifizieren, sie wollen prognostizieren. Das ist sozusagen der Kerngehalt dieses nomothetischen Ansatzes. Wie sieht das im Einzelnen aus? Jetzt nicht erschrecken, man kann das beliebig kompliziert machen, wenn man über Naturgesetze spricht, die das Leben erklären sollen. Aber es gibt im Prinzip drei mögliche naturwissenschaftliche Interpretationen. Einmal die deterministische. Dann stellen wir uns das Leben so vor, dass Ursache und Wirkung gemäß strengen Gesetzen verknüpft sind. Also Ursache, auf eine bestimmte Ursache folgt eine ganz bestimmte Wirkung. Das ist in diesem Fall durch den Pfeil angezeigt, ganz linear streng. Im Grunde hieße das, alles Leben wäre als, oder Organismus als eine Marionette zu betrachten. Betrachten wir die Fäden, an denen jetzt gezogen wird, da wird ganz genau der Arm hochgezogen und fertig. Das wäre sozusagen eine streng deterministische Perspektive. Aus der Perspektive bin ich jetzt eine Marionette, an der jetzt irgendwelche Fäden ziehen im Gehirn oder sonst wo oder Sie oder über äußere Reize werde ich gesteuert oder über irgendwelche Felder oder über Computer, über Chips oder Wireless LAN, egal, das wäre deterministisch. Die zweite Sichtweise wäre von Naturgesetz probabilistisch. Das heißt, Ursache und Wirkung sind gemäß Wahrscheinlichkeitsregeln verknüpft und dann gebe ich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit an. Sie kennen das alles, dass mit bestimmten Wahrscheinlichkeit irgendwas passiert. Das ist auch in der Physik so. Ne? Meinetwegen n gleich n0 mal e hoch minus lambda mal t, das Zerfallsgesetz oder so etwas, ne? Wo man sagt, naja, innerhalb einer bestimmten Zeit zerfällt die Hälfte der Atome und das können wir feststellen. Wir können aber auch uns selber so betrachten, wie viele Entscheidungen wir treffen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Aus dieser Perspektive muss man Leben als Würfel bezeichnen. Es wird gewürfelt irgendwo und dieser Würfel ist sozusagen das, was das Leben bestimmt. Dann ist es zwar nicht streng determiniert, dass ich jetzt die Hände hebe, aber irgendwo würfelt da oben einer in meinem Gehirn und dann mache ich das eben. Ich könnte auch was anderes machen. Die letzte, dritte Perspektive im strengsten Sinne wäre indeterministisch. Die Verknüpfung von Ursache und Wirkung ist unbestimmbar und zwar auch nicht letztlich wahrscheinlichkeitstheoretisch. Also wäre alles offen. Es könnte alles in alle Richtungen gehen und alles passieren. Ich will nicht weiter auf diese Hintergründe eingehen, auch nicht auf verschiedene Deutungsmuster in der modernen Selbstorganisationstheorie, weil das jetzt hier einfach zu weit führen würde. Aber diese Form könnte man auch annehmen, eigentlich eine akkausale, könnte man sagen, Voraussetzung, um zum Beispiel Freiheit zu erklären, meine Handlungen. Da ist sozusagen vorher nichts, bevor ich das tue. Warum sage ich das? Aus der Gesetzesperspektive ist aus Sicht der modernen Anthropobiologie der Mensch genetisch und neuronal determiniert. Das sind die Thesen, die zum Beispiel in den letzten 30, 40 Jahren aus der Perspektive der Soziobiologie formuliert worden sind. Dann ist das Genom quasi das Steuerzentrum, das nennt man genomzentriertes Denken und der Mensch wird als eine Marionette der Gene verstanden. Die Genomstruktur ist der Ausgangspunkt letztlich auch, um sowas wie Freiheit in Anführungszeichen zu interpretieren. Letztlich sind es entweder geschlossene oder offene genetische sogenannte Programme, die uns steuern, wenn ich jetzt hier hin und her gehe und etwas mache. Aus der genetischen Perspektive bin ich dann sozusagen genomzentriert gesteuert. Das wäre jetzt sehr stark, streng deterministisch eine Sicht. Richard Dawkins hat das zum Beispiel und viele andere auch, die aus der soziobiologischen Perspektive in den 80er, 90er Jahren dieses Menschenmodellkonzept vorgestellt haben. Dann gibt es eine weitere Richtung. Die neurobiologische Sichtweise ist, wie man schon sich vorstellen kann, neurozentrisch. Der Mensch ist letztlich eine Marionette der Neuronen. Was immer hier oben feuert, was da auch miteinander in Kalkülen interagiert oder sonst was, ich bewege mich dann und das ist entsprechend eine Art Neuronenmarionette, die jetzt hier in diesem Fall zu Ihnen spricht und Schall über die Luft zu Ihrem Kommunikationspol dringen lässt. Dann kann man letztlich sagen, neurobiologisch würden alle ZNS-Aktivitäten darunter fallen und Freiheit im weitesten Sinne ist dann eine Illusion des Bewusstseins. Das werde ich gleich noch ein bisschen näher erläutern. Wir glauben, wir würden frei handeln. Das schließt an bestimmte Versuche an, auf die ich auch nicht näher hier eingehen kann. Libet-Versuche und die Diskussion darüber und andere Überlegungen. Jedenfalls sind wir entsprechend dann voll programmiert auf der einen Seite. Wir glauben aber, ein Bewusstsein zu haben, dass wir sind, die jetzt das steuern, was wir im Moment uns selbst nennen, unser Ich. Wenn man so denkt, aus der Perspektive, die ich für kritisch halte, dann sucht man Freiheit quasi im Netzwerk der Nervenzellen. Und ich werde im Verlaufe jetzt auch gleich des Vortrages doch näher versuchen, näher zu bringen, dass dieses Gehirn eben kein freischwebendes Organ ist und immer in Organismen steckt. Und wir müssen also letztlich gucken, was die Quellen dieses sogenannten Freiheitsbegriffs sind. Ich will es aber zunächst mal vorstellen, wie zum Beispiel der Neurobiolog Roth es charakterisiert. Wir haben bei Willenshandlungen das Gefühl, unser bewusstes Ich sei die einzige Instanz, die diese Handlung in Gang setzt. Aus neurobiologischer und neurologischer Sicht ist dieses jedoch eine Illusion. Denn es gibt kein höchstes Steuerzentrum für den Beginn und die Kontrolle von Willkürhandlungen. Letztlich ist es Ich eine Art und Freiheit, eine Art von Selbstzuschreibung, das wir assoziativ erlernt haben und als ein gewohnheitsbedingtes Kausalkonstrukt übernommen haben und damit verbunden ein subjektives Gefühl. Das Bewusstsein ist dann ein Ratgeber, in Anführungszeichen, aber eigentlich ein impotenter Ratgeber, kein Entscheidungsträger. Autonomie in Anführungszeichen ist dann ein Produkt individueller, gesellschaftlich vermittelter Erfahrung. Das ist, ich will das nicht abstreiten, eine berechtigte Sichtweise aus vieler Perspektive. Ich möchte aber auf die Hintergründe eingehen. Ein anderes Konstrukt ist zum Beispiel das von dem Neurophilosophen Metzinger. Ein schöner Satz zum Thema Selbstbewusstsein. Hüten Sie sich deshalb, vor allem auch auf theoretischer Ebene, immer davor, sich mit ihrem eigenen Bild von sich selbst zu verwechseln. Hüten Sie sich vor dem kleinen Männchen im Kopf. Warum das immer Männchen sein müssen, weiß ich auch nicht, aber jedenfalls hüten Sie sich vor dem Selbstkonzept, das Sie selbst entworfen haben und glauben, dass Sie es sind, der hier agiert. Es geht also immer letztlich um die Akteursquelle. Zur Soziobiologie der Freiheit will ich nur sagen, aus der Sicht von Dawkins oder Wilson würden freie Handlungen entweder nützlich für das Individuum, die Gruppe oder die Art sein und sind insofern immer Produkte der natürlichen und der kulturellen oder der kulturellen Selektion. Auch freie Nächstenliebe, Mutter Teresa ist da das klassische Beispiel für Altruismus, ist letztlich Genegoismus, wenn auch sozusagen die Belohnung im Jenseits erwartet wird, im weitesten Sinne ist es etwas, was aus dieser Perspektive dann entsprechend charakterisiert wird. Diese selektionistische Gesetzesperspektive geht davon aus, alle Lebewesen sind egoistische Genmarionetten und das Gehirn dient letztlich der Selbsterhaltung des Individuums. Wir nähern uns jetzt der evolutionären Perspektive. In welchem Verhältnis stehen Bewusstsein und Willensfreiheit? Die Frage ist das Bewusstsein nur ein Pressesprecher des Gehirns? Ist das Bewusstsein ein kausal unfähiges Epiphänomen, ein Zusatzphänomen? Oder ist das Bewusstsein ein evolutionäres Produkt, das bestimmte Funktionen hat? Zum Beispiel, wie hier Goschke beschreibt, verbunden mit kognitiven Antizipations-, also Vorwegnahme- und Selbstkontrollkompetenzen, abgelöst von der unmittelbaren Reiz- und Bedürfnislage. Es eröffnet die Möglichkeit, auf ein und dieselbe Situation in nahezu beliebig unterschiedlicher Weise reagieren zu können. Das ist eine sehr schöne, finde ich, differenzierte Definition, auf die ich sozusagen gleich noch in biologischer Perspektive zurückgreifen werde. Was ich jetzt versuchen möchte in dem zweiten Teil, nämlich ist Freiheit als Biophänomen zu verstehen, aus einer evolutionären Perspektive. Und zwar möchte ich es so illustrieren, zunächst mal das Leben als ein Wechselspiel zwischen Form und Stoff zu verstehen und daraus auch quasi die Plastizität des Lebens zu begreifen. Freiheit, worüber wir jetzt gesprochen haben, nicht in dieser abstrakten philosophischen Form, aber im weitesten Sinne, wurzelt immer letztlich in dieser Plastizität des Lebens. Und jetzt sind wir bei zwei, bei Darwin. Bei Darwin ist es sehr wichtig zu unterscheiden, aus darwinistischer Perspektive, zwischen Weiter- und Höherentwicklung. Wir haben hier einen Experten zu Lamarck und Lamarck hat eine Theorie der Höherentwicklung formuliert, die, wie auch immer, auch die genetische Weitergabe erworbener Anpassungen einschließt. Auch dazu könnte ich am Schluss noch was sagen, denn Lamarck ist gar nicht mal mehr so unaktuell, wenngleich aus anderer Perspektive. Darwin im klassischen Sinne hat eine Theorie der Weiterentwicklung durch Natural Selection und Individual Variation geliefert. Das heißt, es geht immer weiter durch natürliche Selektion. Wenn wir andere Angebote haben, oder die Umwelt sich ändert, dann könnten aus uns irgendwann Grottenolme werden oder Maulwürfe oder sonst irgendwas. Wenn die entsprechenden Bedingungen so sind, würde das wieder sozusagen zurückselektiert. Es kann in alle Richtungen gehen. Das ist eigentlich der Kern der Theorie der Weiterentwicklung. Wenn der Kern der Theorie der Höherentwicklung ist, es geht in eine Richtung weiter. Dann gibt es die kritischen Evolutionstheoretiker. Ich nenne jetzt nur auch Dawkins, weil ich ihn gerade schon erwähnt habe. Der sagt, aus neodarwinistischer Perspektive, gebrauche nie das Wort höher oder niedriger. Es gibt keine höheren oder niedrigen Organismen. Das wäre ein Rückfall in die Scala Naturae des 18. Jahrhunderts, der Stufenordnung, als ob man von der Amöbe bis Einstein die Individuen alle entsprechend nach Stufenkomplexität ordnen könnte. Worauf ich aber eingehen möchte kurz, ist eine heutige Perspektive aus der Sicht der evolutionären Entwicklungsbiologie, kurz Evo, Devo genannt. Die versteht Evolution als eine Art Höherbasteln mit uralten Architekturbaukasten. Jetzt geht es in den Roman, den ich ein bisschen erzählen möchte, was ist der Mensch aus der evolutionären Perspektive. Auch das lasse ich jetzt weg, weil das wissenschaftstheoretisch wichtig wäre, aber ich denke, das können Sie auch im Buch nachlesen, das muss nicht sein. Vielmehr fange ich mit dem Bild an. Die Evolution als Rekonstruktion, als historische Rekonstruktion einer Phänomengeschichte zu verstehen, das wäre mein Grundanliegen. Und vor diesem Hintergrund sollten wir dann auch anfangen, quasi die biologische und auch die kulturelle Evolution zu verstehen. Fangen wir mal in der Ursuppe an oder in der Urpizza oder wie man das jetzt nennen soll, an den Ufern, wo dann entsprechende Zellen, erste Stellen entstanden sind. Zum Beispiel hier diese Vesikel, die dann einerseits zu Bakterien geworden sind, andererseits zu beweglichen Wesen, sogenannten Motiloiden, vor, sagen wir mal, 3,6 Milliarden Jahren. Und die sehen dann so aus, wie heute zum Beispiel eine Amöbe sich bewegt. Schauen Sie sich das genau an. Das ist der Keim für alles, was in uns sich bewegt. Diese Amöbe ist im Grunde ein Versuch einer, jetzt sage ich das deterministisch, mechanistisch, einer Stoffwechselmaschine, über ihre Form, ihre plastische Form, Probleme zu lösen, zum Beispiel an neue Nahrungsmittel zu kommen. Amöben sind Kannibalen manchmal, die suchen andere Amöben, manchmal aber auch nicht. Das heißt, sie bewegen sich, die Form, und das ist ein wichtiger Gedanke, der nicht von mir ist, aber den wir jetzt metaphorisch brauchen als Leitfarben, die Form braucht Stoff und emanzipiert sich aber zugleich von dem Stoff, denn sie sucht quasi und schafft über ihre Scheinfüßchen, Pseudopodien, durch Umschlingung und Umschleimung quasi, sich an neue Organismen heranzurobben, zu interagieren oder an anorganische Substanzen, um sie dann aufzunehmen. Das ist der Ausgangspunkt quasi in der Evolution. Und diesen Ausgangspunkt wollen wir ein bisschen näher angucken, denn es geht letztlich darum, uns in dieser Evolution auch der Höherentwicklung als plastische Gestalten zu verstehen. Und da geht es quasi los. Diese Amöbe ist hier, zum Beispiel ein bisschen schöneres Bild, eine kompliziertere, ist die Quelle letztlich der höheren Lebensformen. Und diese Geschichte muss ich ein bisschen erzählen, um zu verstehen, nachzuvollziehen, wie die Evolution der Tiere funktioniert. Also, die Evolution der Tiere. Auf der einen Seite gibt es diese Bakterien und auf der anderen Seite gibt es diese Amöbe, die losmarschiert. Das wäre quasi die erste Amöbe. Die nimmt als erstes sogenannte Mitochondrien bestimmte Bakterien auf, kleine Kraftwerke, und verleibt die in sich ein. Das ist ein guter Trick, quasi so kleine Kraftwerke zu haben. Nur wenn man sie hat, braucht man auch weitere Nahrung, um sie am Laufen zu halten. Sozusagen Öl, Sprit am laufenden Band. Das ist eigentlich die Basis für höhere Tiere, die dann irgendwann immer loslaufen müssen wie diese Amöbe, um dieses sozusagen, in diesem Fall dieses energetische Problem, immer mehr Stoff haben zu wollen, zu lösen. Das Zweite ist, dass diese Amöbe weiter marschiert und dann zum Beispiel bestimmte andere Bakterien, Cyanobakterien, aufnimmt, innerhalb der, in der sogenannten Endosymbiontentheorie, und als Chloroplasten, das, was wir alle kennen, was in den Blättern ist, was die Pflanzen sozusagen grün macht, etabliert. Dieser Amöbe bleibt stehen. Die ist eigentlich besser gebaut, die stellt sich hin und als Pflanze und als höhere Pflanze nachher steht sie einfach nur rum. Sie ist immobil. Das Einzige, was sie macht intelligenterweise, ist, dass sie die Oberfläche permanent vergrößert, um Licht zu essen. Sie braucht nicht rumzulaufen, diese Pflanze, um etwas zu suchen, was wir immer suchen, in der plastischen Aktivität, in der Bewegung, bis hin letztlich zur Freiheit. Wir kommen noch darauf, keine Angst. Das ist die Basis quasi am Anfang des Lebens für die höheren Lebensformen. Die Art der Energiegewinnung bestimmt die Lebensform. Pflanzen sind autotroph, sie ernähren sich selbst. An Ort und Stelle stehen sie als Sonnenkollektoren quasi und versuchen, mit diesem Problem fertig zu werden, diese Oberflächen, zum Beispiel durch die Oberflächenvergrößerung. Und die Tiere sind heterotroph, das sind Räuber. Alle Tiere sind Räuber. Entweder sie rauben Pflanzen oder andere Tiere. Anders geht es nicht. Um etwas zu haben, wodurch sie sich ernähren. Das ist die Basis quasi. Der Hintergrund ist die sogenannte Endosymbiontentheorie von einer Biologin. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Unsere Zelle sieht so aus. Auch eine Tierzelle, wenn man sich die Teilchen insgesamt anguckt, sieht man, dass so ziemlich viel geklaut ist. In der Ursuppe hat die Zelle sich sozusagen alle möglichen Teilchen organisiert, so wie diese Mitochondrien oder die Chloroplasten, auch andere Elemente eingebaut, die so geklaut sind. Es ist eine Patchwork-Zelle, die quasi jetzt erlaubt, verschiedene Probleme zu lösen. Mir geht es mehr um Folgendes. Wie entsteht der Basisbauplan für höhere Tiere, für die wir uns halten? Der wird letztlich durch die Art der Ernährung bestimmt. Das ist hier so eine Art Ringelwurm. Und dieser Ringelwurm in der Konzeption sieht so aus. Schauen Sie sich den mal genau und lange an. Von der Konzeption her, das ist ein langer Schlauch, Endoderm, Ektoderm und so weiter. Dann wichtig ist, wenn man Räuber ist, braucht man einen Mund, wo man vorne was reinsteckt, ob das pflanzliche oder tierische Elemente sind. Und man braucht auch so etwas wie Sinnesorgane, die die Umwelt kontrollieren, und zwar in Bewegungsrichtung. Und das ist ganz wichtig bei solchen Organismen, die man bilateralsymmetrisch nennt. Das sind wir, Schläuche quasi, im weitesten Sinne. Die Sinnesorgane sind um die Mundregion herum, am Vorderpol, in der Bewegungsrichtung, dahin, wo ich mich bewege. Und von daher hat auch Cuvier, der Naturhistoriker, gesagt, wir sind Darmwesen, das ist sozusagen das zentrale Element. Ohne Darm läuft gar nichts. Alle anderen sind um den Darm herum organisiert und alles arbeitet sozusagen dafür, dass diese Bewegungskontrolle und auch die Nahrungsaufnahme funktioniert. Ja, man kann das auch so nennen, wir sind bilateral symmetrische Wesen, die einen Nahrungspol haben, und der Nahrungspol wird auch zum Sinnespol. Das ist zentral, wenn man sich jetzt ganz schnell die Entwicklung zu höheren Organismen anguckt. Die Trilobiten lasse ich weg, obwohl Hegel dazu einen schönen Spruch hat. Tiere sind bewaffnete Gestalten, was man gerade an denen sieht, weil diese Trilobiten, wenn die mit irgendwelchen Ringelwürmern, die wir gerade gesehen haben, kreuzen, dann führt nur die Spur des Trilobiten weiter. Das heißt, es sind Jäger, die ganz komplexe Sinnesorgane entwickelt haben, um dann entsprechend als Tier sich weiterzuentwickeln. Das ist jetzt wichtiger. Ich mache jetzt einen Riesensprung der Evolution der Wirbeltiere. Hier unten ist dieser Wurm, der segmentiert ist aus Bauelementen. Und jetzt sehen wir dieses bilateral symmetrische Wesen mit dem Nahrungspol und dem Sinnespol sich immer weiterentwickeln zu komplexeren, ausgefalteten Organismen. Kurz gesagt, die Polbildung, zum Beispiel in der Schädelentwicklung, orientiert sich einerseits am alten Nahrungspol, wird zum Sinnespol und ist der Kommunikationspol. Der Mund ist dasjenige, wodurch ich jetzt zu Ihnen spreche, das, wo wir alles reinstecken, was wir brauchen, um leben zu können. Das ist sozusagen der Kommunikationspol geworden, und das ist auch die Basis für Subjektivität als Phänomen aus der evolutionären Perspektive. Die Grundlage, vor deren Hintergrund wir nachher nochmal über Freiheit sprechen werden. Das muss sozusagen die Voraussetzung sein, aus meiner Sicht. Und Sie sehen auch schon, hier deutet sich so etwas an wie Höherentwicklung, indem sozusagen eine additive Entwicklung hier in diesem Fall zur Subjektivität führt. Genau genommen kann man auch schnell so sagen, das Gehirn, das ist übrigens Descartes, Darwin und so ein paar Philosophen noch, Freud, organisiert quasi diesen zentralen Pol, um diese Bedürfnisse in der Evolution in vielfältiger Art und Weise zu koordinieren und zu befriedigen. Es ist ein multifunktionaler Koordinator für Motion, für Bewegung, vor dem Hintergrund, dass wir bilateral symmetrische, polarisierte Wesen sind, die einen Vorderpol und einen Hinterpol haben, und unsere Emotion, die unsere Distanz und unsere Bedürfnisse regeln zu den Nahrungsquellen und so weiter oder gegen bestimmte Nahrungsquellen, und Kognition. Jetzt habe ich ein Problem, was natürlich auch die Voraussetzung ist, um diese Höherentwicklungen zu verstehen, ist ein bisschen Genetik, aber ich will es trotzdem versuchen, ein bisschen Molekulargenetik, ein bisschen moderne Perspektive aus der evolutionären Entwicklungstheorie. Und will nur sagen, dass die klassischen Evolutionsbiologen gesagt haben, alles, was da entstanden ist, ist durch Zufall entstanden, wie Stephen Jay Gould. Es gibt keinen Fortschritt. Fortschritt, auch Fortschritt ist eine Illusion. Oder wie vorhin erwähnt, Dawkins, der Neodarwinist, der sagt, niemals gebrauche so etwas, solche Worte wie höher oder niedriger. Das sind Aussagen, die im ersten Moment gar nicht so richtig zusammenzustimmen scheinen mit dem, was wir Explosion der Tierwelt im Kambrium nennen, nämlich vor etwa 50 Millionen Jahren, wo dann nicht nur diese Protozoen, also die Amöben, sondern alle möglichen anderen Tiere plötzlich auftauchen und dann verschiedene Baupläne bis heute hin zu den Säugetieren und dann zu den Primaten. Auch wieder ein klassischer Evolutionsbiologe, der wirklich ganz wichtig im letzten Jahrhundert die alle verschiedenen Aspekte der Evolutionstheorie zusammengeführt hat. Auch er meinte, dass zum Beispiel die Flügel vom Vogel oder von Flugsauriern, also Pteranodon heißen die, glaube ich, ne? Oder von Fledermäusen unabhängig entstanden sind und nicht irgendwelchen Bauplanen entspringen. Und das ist eigentlich der Hintergrund, der heute stark bezweifelt wird, weil man heute doch bestimmte Überlegungen anstellt, in der Genetik auch, in der Entwicklungsbiologie, um Komplexität, Multifunktionalität, Höherentwicklung erklären zu können. Hier kann man einmal morphologisch rangehen und dann mit diheretischen Bauplanstrategien versuchen, quasi die Entwicklung in seine Biologik aufzugliedern. Zum Beispiel, entweder hat etwas einen Schädel oder es hat keinen Schädel und so weiter. Und man kann dann verschiedene Bilder eröffnen. Man sieht schon irgendwie oder ahnt, dass da schon so eine Art Biologik hintersteckt in der Art, wie diese Baupläne entstehen. Nun hat man bestimmte Gene auch tatsächlich gefunden. Diese HOX-Gene, das sind Entwicklungsgene, die wir zum Beispiel als Embryo gemeinsam haben mit Fliegen, sogenannte Homeoboxen, Körperbauplan-kodierende Gene, müsste ich eigentlich in Anführungszeichen setzen aus einer kritischen Perspektive. Biologen tun das nicht so gern. Es ist so, dass, nehmen wir das Beispiel nun mal hier, das ist so eine Fliege, eine Mutante, die man gefunden hat. Nämlich eine Mutante, bei der quasi statt der Antenne vorne Beine wuchsen. Und das sind solche morphologischen Abarten sozusagen, Mutanten, die dann auch insbesondere die Entwicklungsbiologen interessieren. Wie kann sowas passieren? Wie kann sozusagen so eine Schaltung so funktionieren, dass plötzlich Antennen, die vorher bei den Fliegen natürlich eine andere Funktion haben, zu Beinen werden, mit denen man gar nichts anschaffen kann. Wichtig ist, dass dahinter solche Baupläne stecken. Diese Genanordnung entspricht der Anordnung der ausgebildeten Körperregion. Hier sehen wir die Gene und hier sehen wir in den Farben verschiedene Körperregionen. Man kann sagen, als Fazit, die embryonale Körperarchitektur wird durch zeitlich-räumlich geordnete Aktivierung von diesen Genen gesteuert. Oder man kann es noch einfacher sagen, sie bestimmen, welche Zellen wann wo im Embryo entstehen. Ob das Darmzellen, neuronale Zellen oder Leberzellen oder was auch immer sind, sie koordinieren quasi die Architektur. Es gibt solche Gene, mehr müssen Sie erstmal nicht wissen. Wenn man sich das ein bisschen anschaulicher vorstellen will, wenn das jetzt wieder der Schlauch ist, das sind wir jetzt aber als Ringelwurm, dann sieht man hier so alle möglichen Farben, das sind die entsprechenden Moleküle, die bestimmen, welche Sektoren, in welchen Sektoren was passiert. Die koordinieren quasi die embryonale Genese und lösen das Problem wie aus einer Kugel, so einer Zygote letztlich ein Zeppelin wird, der dann abfliegt und sich bewegt. Das sind wir, vereinfacht gesagt. Komplizierter ist es dann, wenn man sich das anguckt, hier zum Beispiel. Ein Beispiel, am Anfang waren so sogenannte 10 von diesen Genen und mit diesen Genen spielt die Evolution und baut sich praktisch andere, höhere und niedere Organismen. Zum Beispiel diese Lobopodien oder Stummelfüßer, die ich jetzt nenne, auf die ich später nochmal zurückkommen werde. Sie koordinieren quasi das, was wir vorhin gesehen haben, den kambrischen Urknall. Sie sind quasi die Schaltelemente für die verschiedenen Baupläne, die jetzt in unterschiedlicher Weise in diesem Fall die Evolution der Vielfalt ermöglichen. Man kann es sich auch so vorstellen. Es gibt ein Tastenset in diesem Genom und man kann bestimmte Lieder spielen. Aber das ist sozusagen das Modul. Und mit diesem Ding kann man alles Mögliche spielen. Aber dieses Klavier ist sozusagen das Klavier der Evolution, das dann auch die Vielfalt der Baupläne erzeugt. Das ist so ein Stummelfüßer, sieht ein bisschen komisch aus, aber der ist hochinteressant. Die Gene legen die Segmente fest, zum Beispiel hier Beine. Wenn man sowas festlegt, kann man sich auch erlauben, im Laufe der Evolution mal nicht nur ein Bein, sondern auch so eine Art von Antenne zu entwickeln. Und das passiert hier vorne. Aus dieser Antenne kann dann wieder was anderes werden. Das heißt, sie schleppt hier die Evolution quasi mit diesem Klavier bestimmte Melodien mit bestimmte Schalter. Die muss man sich genauer angucken, das kann ich jetzt nur andeuten. Zum Beispiel, wenn wir bilateral symmetrische Organismen sind. Wir haben vorhin die Fliegen mit den Wirbeltieren verglichen. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten, eine Öffnung zu haben. Vorne eine Öffnung und hinten eine Ausfuhröffnung oder umgekehrt. Genau diese beiden Möglichkeiten hat die Evolution quasi verwirklicht. Auf die Einzelheiten will ich jetzt nicht weiter eingehen, das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Aber wenn man einmal eine bestimmte Konstruktionslogik hat, dann geht es in dieser Logik weiter. Und ich hatte schon in diesem Fall diese Mutante gezeigt. Wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen verdeutlichen vor dem Hintergrund, den ich gerade genannt habe, der Aufspaltung der Evolution, zum Beispiel der niederen Organismen. Wenn man lang genug bastelt, kann man eben aus dieser Antenne alles Mögliche machen, auch Greifarme und sonst irgendwas. Man kann dann mit diesen Beinen auskommen und kann das mitschleppen im Verlauf der Evolution. Vereinfacht gesagt ist das eine Basteltätigkeit. Und wenn wir so eine Mutante sehen, die wir gefunden haben, wie bei den Fliegen, wo also statt Antennen plötzlich Beine auftauchen, dann verraten sich da praktisch uralte Schalter und verraten in gewisser Weise, wie die Evolution aus überflüssigen Beinen nach und nach am Selektionsdruck vorbei hilfreiche Antennen zurecht bastelt. Das sollte dieses Beispiel zeigen und diese kleine Exkursion zur Theorie, zur heutigen Theorie des Höherbastelns in der Evolution. Ich will diese allgemeinen Prinzipien nochmal zusammenfassen. Das wären diese der Modularität. Es gibt bestimmte Module, bestimmte Segmente. Denken Sie an einen Ringelwurm, die immer hintereinander gebaut werden. Die Segmentierung, serielle Strukturen, die wiederholen sich zunächst. Dann übernehmen einzelne neue Funktionen. Sie wandeln sich ab und werden neu kombiniert zu neuen Organismen, die dann wiederum auf dieser genetischen Ebene neue Positionen in Embryonen definieren und dann quasi die Logik vom Einfachen zum Komplexen. Mit diesen Schaltern kann man sogar die Punkte und die Farbkleckse von Schmetterlingen programmieren, von Faltern, und entdeckt, dass praktisch diese alten Schalter für die Positionierung dieser einzelnen, für uns zufällig erscheinenden Punkte verantwortlich sind. Das ist eine schöne Arbeit, die von Carroll gemacht worden ist. Das lasse ich jetzt besser weg, weil es zu kompliziert ist. Man kann auch molekulare Mechanismen sich überlegen und einige Thesen dazu, wie die Evolutionsstrategie quasi lamarckistisch auch zur Reduplikation von genutzten Genen führen kann. Wir haben jetzt einen Weg gemacht, einen langen Weg von dem Einzeller zum Primaten der Vernunft. Und ich habe Ihnen das nochmal gezeigt. Hier unten ist diese Amöbe und wir haben quasi die Biokonstruktionslogik verfolgt. Und jetzt muss ich doch noch ein bisschen zur Freiheit sagen, aus der Perspektive von Kant, der von der wilden Freiheit sprach und dann zur Willensfreiheit kam, unter vernünftigen Gesetzen, im Recht der bürgerlichen Gesellschaft. Und aus der Perspektive, die ich jetzt gewählt habe, ich habe die Phänomenperspektive gewählt, dazu werde ich gleich noch ein bisschen sagen, was das bedeutet, nicht die Gesetzesperspektive, wo hier also die Gesetze in diesem Fall zur Erklärung bestimmter Phänomene herangezogen werden. Das ist eine Unterscheidung, die bei der Interpretation von Freiheit wichtig ist. Eine andere Unterscheidung, die die heutigen Freiheitstheoretiker im weitesten Sinn oder Nicht-Freiheitstheoretiker machen, ist die zwischen Kompatibilismus und Inkompatibilismus. Das heißt, einmal wird Willensfreiheit auch in einer deterministischen Welt für möglich gehalten, für kompatibel. Und die andere Gruppe sagt, gibt keine Willensfreiheit, nur kausal impotente Ex-Post-Illusion unserer Freiheit. Das ist der Hintergrund, vor dem ich gesprochen habe. Ich habe versucht, Freiheit als Biophänomen zu verstehen, als plastische Freiheit. Und das bedeutet letztlich auch dasjenige, was Ausgangspunkt ist für unsere eigene Selbstinterpretation. Wenn wir nochmal die Amöbe uns angucken, das wäre quasi die eine kleine Freiheit, sich über seine Form plastisch selbst zu gestalten. Und das ist der Typ, der über seine große Freiheit, in diesem Fall über seine Form, sich selbst gestaltet. Und zu dieser großen Freiheit muss ich jetzt noch ein paar Bemerkungen machen. Und ich werde dazu noch mal kurz auf Hans Jonas hinweisen, der da wichtige Inspirationen auch geliefert hat, Freiheit als Biophänomen zu verstehen und das Leben selbst am Ariadnefaden der Freiheit zu interpretieren. Wichtig ist, dass irgendwann dieser Vierbeiner, meinetwegen von den Säugetieren, aufgestanden ist und freie Hände bekommen hat. Die freien Hände, der aufrechte Gang und das weite Blickfeld quasi ganz wichtig war, um dann den ersten Freigelassenen der Schöpfung zu definieren, wie Herder das gemacht hat. Das heißt, den Weg zum Menschen zu eröffnen. Also jetzt doch nochmal kurz zur plastischen Freiheit der Hand, von der Hand zur Handlung, zur Willensfreiheit. Von der Biogenese zur Anthropogenese oder was die Evolution der Hand speziell aus dem Menschen machte, im letzten Teil. Kurz nochmal, von der freien Hand zur schöpferischen Handlung. Wir müssen von der Evolution her sehen, dass der Daumen und die Mobilität der Hand eine ganz große Rolle gespielt hat und die entsprechend auch ganz wesentlich zur Entstehung des Menschen beigetragen hat, wie das hier so schön in diesem Bild dargestellt wird. Die Isolation, die Opposition und Mobilisierung des Daumens. Zur Evolution der Hand möchte ich aber sagen, bevor sozusagen jetzt der spannendste Teil kommt. Also die Hand, es hätte auch so kommen können, dass wir Dinos gewesen wären und dann sähen wir so aus. Das war in unserem Potenzial einer plastischen Emanzipation vorhanden. In dieser Zeit haben es aber so kleingeistige Säugetiere geschafft, sich an den Dinos vorbeizuschleichen. Das waren sozusagen die Ursäuger. Und dann zu überleben, dann würden wir vielleicht so aussehen. Es gab auch schon bei den Dinos solche, die aufgestanden sind. Nur das Hirn, es war zu viel Hirn da hinten drin, weniger vorne, um es mal ganz klar zu sagen. Das war eigentlich eine Basis, die in der Evolution jetzt in diesem Fall nicht entwickelt worden ist. Warum? Darüber kann man spekulieren. Aber jetzt nochmal, der Mensch ist also nicht das einzige Wesen, das hätte zum Handwesen werden können. Aber es ist ganz wichtig, über die evolutionären Zusammenhänge zwischen dem Werkzeuggebrauch und dem Meta selbst und den Willensakten zu reflektieren. Jetzt greife ich auf eine Reflexion von Metzinger zurück, obwohl ich ihm sonst kritisch gegenüberstehe, aber das finde ich eine sehr gute Aufnahme, Überlegung. Der entscheidende Schritt in der Evolution des Menschen sei, ein Werkzeug als Bestandteil des eigenen körperlichen Selbst zu erleben. Und das sei die Voraussetzung für Kontrolle und Optimierung der Werkzeuge. Selbstkontrolle qua Willensakte. Das wiederum ist die Quelle eines quasi kartesianischen Meta-Selbst. Wir sind wieder beim Ich. Durch Distanzierung vom eigenen körperlichen Selbst. Indem man nämlich anfängt, den gesamten eigenen Körper als ein Werkzeug zu betrachten. Und das ist eine sehr wichtige Interpretation. Den eigenen Körper, das ist sozusagen der Urkeim aller Anima-Vorstellungen und teleologischen Konzepte, den Körper als Werkzeug der Seele zu betrachten in der Antike. Und die Frage ist hier, woher das kommt. Es kommt nach Metzinger dadurch, dass wir die Fähigkeiten, die wir haben, über den Werkzeuggebrauch in unser Selbstkonzept integrieren und damit quasi uns selber zum Akteur erklären und zum Vollstrecker eines Willensaktes machen. Das ist er zum Beispiel, er, der hier in diesem Fall jetzt mit diesem Werkzeug noch ganz andere Sachen macht, der Neandertaler, nämlich er schafft es auch zum Beispiel, die Hand selbst quasi zu einem Religionsersatz, zu Magie weiterzuentwickeln. Und es ist sehr interessant, dass die Hand sozusagen dasjenige, der das Symbol des Höheren geworden ist in der Haltung, schon sehr früh auch sich dann in der sogenannten Kunst artikuliert hat. Die Hand ist aber auch das zentrale Organ letztlich der neolithischen Revolution, der sogenannten neolithischen Revolution, denn die Landwirtschaft war wesentlich Handwirtschaft. Und Landwirtschaft heißt in diesem Fall, wir passen uns an die Lebensweise der Pflanzen an und holen uns die Tiere dazu und domestizieren uns selbst mit Hilfe von Pflanzen und Tieren. Das ist die Form der Interaktion von Landwirtschaft, die hier quasi durch die Hand ermöglicht wird. Die Hand ist überhaupt eines der spannendsten Dinge. Schon im Alten Testament steht, der Herr hat Himmel und Erde mit der Hand erschaffen. Sie wissen, dass wir von einem Töpfergott ausgehen. Die Hand Gottes wird als schöpferische, führende, strafende Macht verstanden. Oder die rechte Hand Gottes als ältestes Symbol Gottvaters. In diesen Spiritualisierungen, quasi Vergeistigungen, artikuliert sich noch, sagen wir, diese ursprüngliche Aktivität, die wir mit der Hand verbinden. Aristoteles hat ganz komplexe Reflexionen zur Hand angestellt. Darauf will ich jetzt nicht eingehen, weiter zur Vernunft, Teleologie der Hand. Die Hand ist das Werkzeug der Werkzeuge. Das ist quasi die säkulare Heiligsprechung der Hand. Oder ich erinnere an Engels, der Anteil der Arbeit, an der Menschwerdung des Affen. Sie ist nicht nur das Organ der Arbeit, sie ist auch ihr Produkt. Mit der Hand, mit der Arbeit beginnt die Herrschaft über die Natur und der Fortschritt. Das ist der Hintergrund, vor dem wir auch so etwas wie kantische Überlegungen, die dann zur Entfaltung des Menschen in der Gattung führen, die Kultivierung, die Technisierung durch die Hand, die Zivilisierung, die Moralisierung betrachten können. Im letzten Teil, jetzt bin ich aber wirklich beim letzten Teil, jetzt kommt sozusagen der Rätselteil, den haben Sie jetzt mit Sicherheit verstanden, die Rolle der Hand und die Beziehung zum Willensakten und zu unserer kulturellen Integration, sozusagen unserem Versuch, die Hand in unsere Kulturkonzepte zu integrieren, auch in die Willensfreiheit, in die Werkzeugvorstellungen und so weiter. Das ist jetzt ein Gorilla, in diesem Fall ist der. Gut, das können wir als plastischen Akt der Freiheit begreifen. Denken Sie an die Amöbe. Er ernährt sich, er bewegt sich. Manche Gorillas können sich vielleicht auch was vorstellen, sie können auch was dazulernen, wie zum Beispiel hier Coco und Patterson, die Primatologin. Sie werden das vielleicht kennen. Das ist ein Gorilla, der die Zeichensprache und alles Mögliche erlernt hat. Auf was ich aufmerksam machen möchte, ist folgende Überlegung. Das Bewusstsein, was ist das? Das Bewusstsein ist entstanden, um in die Gedankenwelt anderer hineinsehen und das Verhalten von anderen aufgrund der eigenen Introspektion vorhersagen zu können. Das ist eine These von Primatologen, die man dann mit diesem Konzept von Willensfreiheit und von Kreativität verbinden kann. Ich möchte am Schluss hier auf diese eine Fähigkeit nur zurückgreifen und ich frage Sie, sind Menschenaffen frei, kreativ? Wann würden Sie glauben, dass sie frei wären? Wann würden Sie glauben, dass sie in ihren Handlungen oder in ihrer Willenshandlung frei werden? Und da will ich nur ein Beispiel nehmen. Man hat vor gut 100 Jahren angefangen, Menschenaffen zu untersuchen, ob sie zeichnen oder malen können. Das war 1913, die ersten Überlegungen. Und in den 50er Jahren gab es dann einen Schimpansen in London, Desmond Morris hat den sozusagen berühmt gemacht, der hat dann solche Kunstwerke produziert, Kongo, die sind heute übrigens sehr teuer, ich glaube, die kosten zum Teil 10.000 bis 20.000 Euro, können Sie als Wertanlage quasi nutzen. In den 90er Jahren haben Künstler angefangen, mit Schimpansen zu malen, wie hier zum Beispiel Arnulf Rainer 1991, er hatte nur ein böses Konzept. Der Künstler hat natürlich immer die Definitionshoheit über Kreativität, aber er hat ihn zuerst malen lassen und dann hat er das übermalt. Das sind Übermalungen und er tritt sozusagen eine kreative Konkurrenz zu diesen Schimpansen und er hat sich natürlich das Recht vorbehalten, den Titel zu geben. Der heißt hier, wer schmiert besser? Das hier, was ist das? Ich frage Sie, was ist das? Schauen Sie, sehr interessant, Sie sagen Affe, wie kommen Sie darauf?
Das ist so eine typische Haltung.
Eine typische Haltung, was denken Sie denn, was das für ein Affe ist? Haben Sie eine Ahnung, Sie denken so, dass der so mit den Armen fuchtelt und dann so da sitzt, oder wie denken Sie?
Der kratzt sich.
Der kratzt sich da irgendwie, wenn das die Arme, ist das der Kopf, oder?
Ja.
Wir würden das vielleicht gestaltphänomenologisch deuten. Wir haben ein Konzept, ja, um das zu deuten. Wer hat es gemacht? Kann man an dem Objekt festmachen, wer es gemacht hat? War es ein Künstler, der sozusagen der als Inbegriff der freien Willensakte sich versteht, auch jenseits von Moral und Kultur sich manchmal versteht, oder war es ein Affe? Können wir das festmachen? Schauen wir mal genauer hin. Es sind bestimmte Farben gewählt worden, in diesem Fall Fingerfarben. Es gibt auch hier in diesem Fall in der Mitte eine zentrische Drapierung. Ich habe die hier mal rausgeholt. Das ist so Stroh. Und das ist verräterisch. Es war nämlich tatsächlich ein Orang-Utan, der in Krefeld so an die 200 Bilder malt, in dieser Art. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob der so ein Wesen ist, das über kreative Willensfreiheit verfügt. Hat der überhaupt ein Konzept oder ist das nur eine Marionette, die wild vor sich hin malt? Das ist Barito. Der hat leider die Chance jetzt nicht mehr zu malen. Der muss nämlich im Zuchtprogramm irgendwo nach Frankreich. Und ich weiß nicht, da das Ganze wahrscheinlich nicht genetisch, epigenetisch programmiert sein wird, wird auch seine künstlerische Fähigkeit deutlich darunter leiden. Aber die Bilder kosten auch mittlerweile 200, 300 das Stück. Es sind auch so um die 40 oder so oder noch mehr. Das ist interessant. Und wenn man noch mal weitergeht, ne, heute konzeptionell, könnten Menschenaffen fotografieren? Auch das gibt es. Mickey, den kreativen Künstler, einen fotografierenden Schimpansen in Moskau 2013, dessen Werke für 100.000 Dollar von Sotheby's verkauft werden. Das ist ein Bild von ihm. Ich finde es scheußlich schlecht, ja, in Moskau. Es ist auch unscharf und das ist aber der Arbeit. Ne? Er macht das also mit voller Begeisterung. Man hat ihm das natürlich beigebracht. Und ich frage Sie, ist das nun ein Wesen, das willensfrei ist oder nicht? Wie würden Sie das beurteilen? Oder ist das etwas, das sozusagen eine genetische Marionette ist oder neuronal gesteuert ist durch illusionäres Bewusstsein? Das sind jetzt Phänomene, die ich jetzt sozusagen aus der Affenperspektive mal einbringe. Ich möchte gar nicht über Menschen sprechen. Und ich möchte auch hier dann innehalten, denn danach käme jetzt ein ganz hochintellektueller Teil, den ich Ihnen nicht mal zumuten möchte. Das, worauf es mir ankommt, sehr verkürzt, ist Freiheit als ein Phänomen unter Naturgesetzen und abhängig von soziokulturellen und individuellen Optionen zu verstehen, aber nicht gegen die Naturgesetze. Und diese Abhängigkeit zeigen zum Beispiel eben auch Menschenaffen. Wir haben sie seit 300 Jahren in unsere Kultur aufgenommen und sie bewegen sich und zeigen sich unter eingeschränkten Bedingungen in ihrem Zoostaat quasi so, wie wir sie gerne haben möchten, kann man sagen. Oder sie entwickeln ein eigenes Potenzial, zum Beispiel als kreative Künstler oder als solche wie Kenzie, der Bonobo, der bestimmte Computer zu bedienen gelernt hat. Das sind Dinge, die wir uns mal aus einer Freiheitsperspektive näher angucken sollten. Was verraten die über unsere Freiheit? Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Der Bonobo als kreativer Künstler und was uns das darüber verrät, wer wir sind. Das war der Philosoph und Biologe Hans-Werner Ingensiep. Sein Vortrag hieß »Ich, Darwin, freier Affe«. Gehalten hat er ihn am 22. Februar 2014 am Einstein-Forum in Potsdam.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.